Dieser Demo war vorausgegangen, ein Spiegelartikel. Der ist letzte Woche erschienen mit dem Titel »Du hast mich virtuell vergewaltigt«. Inhalt des Artikels war eine Reportage über Colleen Fernandes, eine deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, die ihr vielleicht auch noch aus der Zeit von Viva und MTV kennt, als es das noch gab. Sie ist seit 2011 mit Christian Ulmen verheiratet. Gemeinsam haben sie ein Kind, also er ist genauso bekannt aus der Fernsehwelt. Er war auch Moderator bei diversen Fernsehsendern und auch Schauspieler. Colleen Fernandes jedenfalls beschreibt in dem Artikel eine Odyssee, die sie in den letzten Jahren durchlitten hat, denn sie ist Betroffene von Deepfake-Pornografie, die über das Internet von ihr verbreitet wird. Deepfake-Pornografie ist eine solche Form von Pornografie, bei der mittels künstlicher Intelligenz ein Gesicht einer real existierenden Person in pornografische Szenen eingefügt wird, sodass sich der wahrheitswidrige Eindruck ergibt, die Person sei tatsächlich Teil der Szene, was sie aber eigentlich gar nicht ist. Und nicht nur das, Colleen Fernandes weiß auch schon seit Jahren, dass unter ihrem Namen gefakte LinkedIn-Profile erstellt wurden, über die sie, also vermeintlich sie, diverse Profile von UserInnen aus der Branche und teilweise auch aus ihrem privaten Umfeld angeschrieben haben soll. Nach einem recht normal wirkenden Einstiegsgespräch ging das dann meistens relativ schnell sehr sexy zu in den Nachrichten, also auch von ihr ausgehend. Bei einigen der Angeschriebenen kam es zu Telefonsex mit einer KI-generierten Stimme. Sextreffen wurden immer wieder in Aussicht gestellt, aber dann kurzfristig abgesagt. Und aufgeflogen ist das Ganze, als ein Kollege sie bei einem gemeinsamen Treffen vor ein paar Jahren auf ihre Konversation online angesprochen hatte und sie logischerweise absolut nicht wusste, wovon dieser redet. Und ja, seitdem weiß sie eben, dass all diese Dinge passieren und sie ist seither auf der Suche nach den Tätern oder dem Täter, der sie da im Internet so demütigt und ihre Identität fälschlicherweise nutzt, um Online-Affären anzufangen. In einer Doku-Reihe mit dem ZDF beschäftigte sie sich mit den rechtlichen Lücken der Deepfake-Pornografie und damit, wer von diesem Geschäft eigentlich profitiert. Seither weist sie immer wieder auf die bestehenden Gesetzeslücken hin. Im November 2024 stellte sie dann auch am Ende Strafanzeige gegen Unbekannt. Weihnachten 2024, dann kommt der Wendepunkt in diesem Fall. Der Täter gesteht. Es war ihren Angaben zufolge kein geringerer als ihr eigener Ehemann Christian Ulmen. Colleen Fernandes hat nun also Strafanzeige gegen Christian Ulmen erstattet. Es handelt sich um einen laufenden medienrechtlichen und strafrechtlichen Prozess. Bis zur Urteilsverkündung gilt die Unschuldsvermutung. Christian Ulmen ist nun auch gegen die Spiegelberichterstattung medienrechtlich vorgegangen. Seine Anwälte werfen dem Magazin unzulässige Verdachtsberichterstattung und die Verbreitung unwahrer Tatsachen vor. Colleen Fernandes schreibt auf ihrem Instagram-Account ein Statement zu diesem Spiegelartikel. Sie schreibt: Das ganze Spiel wurde über 10 Jahre lang durchgezogen. Hunderte von Männern habe ich, also in Anführungszeichen, in dieser Zeit Nacktfotos und Sexvideos von mir geschickt. Meinen gespreizten nackten Schritt, meinen nackten Körper. Menschen aus der Branche glaubten, dass ich tatsächlich dahinter stecke. Mit 30 Männern war ich, in Anführungszeichen, in einer intensiven Online-Affäre, teilweise jahrelang. Das Profil schickte den Männern eine erotische Geschichte, in der ich von 21 Männern vergewaltigt werde, in der immer wieder beschrieben wird, wie sehr ich weine, dass ich Angst habe, dass ich Schmerzen habe, immer wieder sage, dass ich das nicht will. Die Geschichte endet damit, dass ich nach der Gruppenvergewaltigung noch eine Weile regungslos und spermaverschmiert auf dem Boden liege. So Colleen Fernandes auf ihrem Instagram-Account als auch Erklärung und Hintergrund zu diesem Spiegelartikel, der da letzte Woche veröffentlicht wurde. Und ja, in der letzten Zeit häufen sich ja vermehrt diese Fälle, auch in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, ich bin empört und ich bin richtig wütend. Auch der Fall in Freiburg mit dem Uni-Mitarbeiter oder Ex-Uni-Mitarbeiter, der Spycamming auf den Toiletten betrieben hat und auch in einer vermieteten Wohnung. Der beschäftigt mich gerade extrem. Und die Frage ist nur, wann diese Form der bildbasierten, sexualisierten Gewalt endlich rechtlich neu eingeordnet wird. Der Deutsche Juristinnenbund schreibt in einem Policy Paper schon im Jahr 2023, also vor rund 3 Jahren, wie schwierig eine rechtliche Einordnung ist in solchen Fällen. Denn es gibt bei zivilrechtlichen Klagen eine Schwierigkeit in der Abwägung zwischen der Meinungs- und Kunstfreiheit, die in diesen Fällen mit reinspielen kann. Deswegen ist es so schwierig, auch die Täter zu verurteilen. Ein anderer Grund, warum das aus zivilrechtlicher Sicht schwierig ist, ist, dass die TäterInnen oft anonym bleiben, weil sie am Internet unterwegs sind und die jeweiligen PlattformbetreiberInnen nicht greifbar sind, weil sie beispielsweise ihren Sitz im Ausland haben. Dabei ist bildbasierte sexualisierte Gewalt häufiger, als man denkt. Eine Studie zeigt, die ist aus Australien, Neuseeland und Großbritannien und ist ja, glaube ich, auch ganz gut übertragbar auf auch Deutschland. Diese Studie zeigt, dass 37,7% der Befragten schon einmal Opfer von bildbasierter sexualisierter Gewalt wurden. Natürlich mit erheblicher Dunkelziffer, weil ja nicht alle wissen, dass sie betroffen sind und das vielleicht auch niemals werden, weil sie halt nicht auf einschlägigen Porno-Webseiten unterwegs sind. 60,9% der Betroffenen erlebten bildbasierte Gewalt im Zusammenhang mit einer gegenwärtigen oder beendeten intimen Beziehung, also mehr als 50%. Bei 18,6% der Befragten war der oder die Täterin eine Freundin oder eine Person aus dem erweiterten sozialen Umfeld. Bei nur 8,3% der Betroffenen war es eine komplett unbekannte oder fremde Person. Frauen und Männer sind dieser Studie nach zwar ähnlich häufig von bildbasierter sexualisierter Gewalt betroffen, also das gibt sich wirklich gar nichts. Allerdings gibt es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Beispielsweise sind heterosexuelle Befragte deutlich häufiger von dieser Gewalt betroffen als homosexuelle Befragte. Und Männer waren doppelt so häufig Täter als Frauen. Und es berichten nur Frauen, nicht aber Männer, Opfer von Deepfake-Porns geworden zu sein. Also ich denke, da zeigt sich auch nochmal ganz gut diese misogyne Komponente, wen das eigentlich trifft und wer da auch aufgrund von allen möglichen Motiven überhaupt im Internet landet auf Deepfake-Porno-Webseiten. Die Studie, die ich gerade zitiert habe, listet auch die Folgen für die Betroffenen auf. Ich denke, die sind klar. Also, naja, von Paranoia über Angststörungen und, einem durchdringenden Gefühl der Ungewissheit, dass man noch nicht mal mehr normal auf die Toilette gehen kann. Ich denke, das ist sehr weitreichend und betrifft auch natürlich jede Person unterschiedlich. Interessanter an diesem Policy Paper finde ich aber eigentlich noch die Motive, die dort aufgelistet werden. Diese sind nämlich sehr vielfältig und beschränken sich keineswegs auf irgendwie Rache an Ex-PartnerInnen oder sowas, wie es zum Beispiel auch die Formulierung Revenge-Porn nahelegt. 61% der Befragten, die selbst schon einmal Inhalte ohne Einwilligung hergestellt oder geteilt haben, gaben im Rahmen von dieser Studie an, als Motiv Spaß, also dass sie es einfach lustig fanden, Deepfake-Porn herzustellen mit Leuten, die sie vielleicht auch irgendwie kennen. 37,8% wollten FreundInnen beeindrucken oder mit den Bildern handeln. 45% der Befragten hatten die abgebildete Person kontrollieren wollen. 38% wollten sie zurückbekommen oder beschämen. Und ein weiteres wichtiges Motiv für bildbasierte sexualisierte Gewalt ist damit dann eben das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle über eine Person. Und das halt mit perfiden Maßnahmen, die da ergriffen werden. Eine andere Studie zeigt, dass es auch darum gehen kann, sozialem Druck in Peergroups gerecht zu werden und den eigenen Status innerhalb der Gruppe zu erhöhen, indem man andere erniedrigt. Beim Upskirting und Downblousing, wie wir das jetzt auch in dem Freiburger Fall kennen, suchen die TäterInnen vor allem den Nervenkitzel des heimlichen Aufnehmens und die sexuelle Erregung. Genau, und für all das, was wir gerade gehört haben, gibt es leider aktuell keine rechtliche Handhabe, die irgendwie dem gerecht werden kann, was da die Betroffenen eigentlich auch an Langzeitfolgen mit hervornehmen. Und deswegen ist eben dieser Spiegelartikel, der da letzte Woche erschienen ist, unter dem Titel Du hast mich virtuell vergewaltigt, in dem Colleen Fernandes eben auch ganz klar nochmal den Täter adressiert, so wichtig, weil sie eben mit all ihrer Arbeit und auch mit diesem spezifischen Fall nochmal aufzeigt, dass, und das sagt sie in einem anderen Interview, dass Deutschland eigentlich aus rechtlicher Sicht ein Täterparadies ist, weil diese Täter nicht belangt werden. Ja, und ich denke, sowohl der Fall Fernandes als auch der Freiburger Fall mit dem Ex-Uni-Mitarbeiter wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und ich hoffe es auch, dass er uns noch eine ganze Weile beschäftigt, weil diese Lücken geschlossen werden müssen und weil wir einfach irgendwie das erreichen müssen, dass sich diese Täter nicht so verdammt sicher fühlen.